Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Gespräch über das Thema individuelle Kreativität. Heute mit zwei wundervollen Gästinnen, Melanie und Rebecca. Zu den beiden kommen wir gleich. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Jutta Kallis-Schweiger. Ich arbeite mit Menschen und Teams daran, aus eigener Kraft eben kreative Lösungen zu finden und souveräne Entscheidungen zu treffen. Und das mache ich mit meiner Methode Solovea. Und ich freue mich immer, mich selbst weiterzuentwickeln, wenn ich eben mit diesen tollen Menschen ins Gespräch komme, mit denen ich unter anderem auch meine Podcast-Gespräche führe. Und da begrüße ich auch Melanie und Rebecca schon ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Bitte stellt euch unseren Hörerinnen vor.
Hallo Jutta, ich bin Rebecca. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ich bin originär Juristin, also ich habe Jura studiert, bin dann in die Strafverteidigung gegangen, habe mich direkt nach meinem Referendariat auch selbstständig gemacht, also bin immer noch auch als Freiberuflerin tätig und habe dann parallel dazu angefangen, auch Juristen auszubilden, habe da eine größere Firma zusammen mit meinem Mann, bei der wir junge Referendare sozusagen aufs Examen vorbereiten und habe jetzt mit Melanie zusammen mein neues Projekt gestartet, unsere Plattform, von der wir heute auch ein bisschen berichten möchten.
Vielen Dank. Schön, dass du da bist, Rebecca. Melanie, magst du dich auch vorstellen?
Sehr gern. Jutta, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Ich bin Melanie. Ich bin originär, um Rebeccas Worte zu nehmen, Kommunikationsberaterin. Also ich habe jahrelang als Pressesprecherin gearbeitet im Kommunikationsbereich für große Unternehmen, für kleine Unternehmen, für Startups und bin jetzt seit 2 Jahren damit selbstständig und habe parallel als Yogalehrerin gearbeitet, früher vor den Kindern. Und darüber kennen Rebecca und ich uns auch, aber da werden wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und parallel arbeite ich jetzt auch als Atemcoach. Und jetzt freuen wir uns heute mit dir hier ein bisschen was zu uns und zu unserem Projekt zu besprechen.
Prima. Ich habe gleich eine Frage an euch. Und zwar, genau, wo habt ihr euch kennengelernt und gibt es was, was euch total verbindet? Gibt es Parallelen? Weil so beruflich gesehen würde man erst ja gar nicht drauf kommen, dass es so wirklich Verbindungen gibt zwischen euch.
Ja, beruflich hatten wir tatsächlich nie miteinander zu tun und wir kannten, auch wenn wir in der gleichen Stadt wohnten, wir kannten uns nicht. Und die Verbindung entstand wirklich durchs Yoga. Ich habe damals um 6:30 Uhr die Frühmorgens-Yoga-Stunde in dem Yoga-Studio gegeben. Und Rebecca war eine meiner ersten Yoga-Studentinnen sozusagen, die auch wirklich bis zum Schluss, und zum Schluss meine ich bis zum 9., bald 10. Monat ihrer Schwangerschaft, bei mir im Kurs war. Und das war immer total nett. Wir kannten uns, haben aber nie wirklich Kontakt miteinander gehabt, außerhalb des Yoga-Studios. Und dann ist Folgendes passiert. Wir wurden parallel schwanger und haben wirklich im Unterschied von ein paar Wochen oder im Abstand von ein paar Wochen zwei Jungs auf die Welt gebracht. Und so wurde aus einer Yoga-Bekanntschaft irgendwann eine Mama-Freundin, sage ich jetzt mal, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir sind beide zu Hause, wir treffen uns mal. Und über diese Mama-Bekanntschaft hat es nochmal eine andere Ebene gekriegt und zwar eine richtig gute Freundschaft, unabhängig jetzt sage ich es mal, diesem verbindenden Element der Kinder, weil das war sicherlich das, was uns dann außerhalb des Yogas verbunden hat, die Kinder. Und wurde dann jetzt zu einer Geschäftspartnerin. Also sagen Sie mal, wir haben, würde ich mal sagen, 4 Schritte in unserer gemeinsamen Entwicklung durchlaufen oder so kann man das vielleicht einteilen, wo unsere Verbindung herkommt.
Spannend. Und ihr habt ja jetzt Kinder im gleichen Alter. Ihr habt inzwischen zwei Kinder jeweils, beide im gleichen Alter. Und ihr habt eine Menge Probleme zu lösen. Darf ich das so sagen? So als Mütter?
Ja, das darf man definitiv so sagen. Und das ist auch letztlich dann die Basis gewesen für unser jetzt Gründerinnen-Thema, dass wir einfach durch die Zeit, die wir eigentlich jetzt im Alltag zusammen verbracht haben, also sei es unsere Spielplatz-Dates oder Kaffeetrink-Dates, wenn sie dann stattgefunden haben, dass wir einfach immer wieder Themen hatten, die immer wieder aufkamen und die uns beide beschäftigen und bei denen wir auch gesehen haben, es beschäftigt auch andere. Aber man hat nie so die Plattform drüber zu sprechen oder die Möglichkeiten drüber zu sprechen. Und so haben wir zwei angefangen, erstmal nur zu sprechen miteinander. Und das wurde dann irgendwann zu unserer Idee, das vielleicht weiterzutragen und auch andere Leute mit einzubeziehen. Und hat jetzt letztlich geendet in The Tribe Collective.
Genau,
Und
so heißt eure Plattform.
vielleicht ergänzend zu, was Rebecca gerade sagte, was uns dann schon auch sehr verbunden hat, war die Feststellung, dass wir mit den Themen, seien es total schöne Themen oder seien es auch Herausforderungen oder wirklich auch Probleme im Zusammenhang mit Elternsein, nicht viele Gleichgesinnte hatten. Also wir hatten viele Gleichgesinnte, die in einer ähnlichen oder vergleichbaren Lebenssituation waren, aber wir hatten mit wenigen die gleiche Basis oder die gleiche Offenheit oder die gleiche Atmosphäre, wirklich von schwarz bis weiß jegliches Thema zu besprechen. Und das fanden wir, sei es mein, und das finden wir bis heute in unserer Freundschaft schon auch sehr, sehr außergewöhnlich. So dass wir dann gesagt haben, okay, davon, von diesem ehrlichen Austausch und gleichermaßen aber auch von diesem, sag mal, von diesem Spirit anzupacken und was verändern, daraus das müssen wir doch eigentlich weitertragen. Und das war, würde ich mal auch sagen, mit der Geburtsgedanke von The Tribe Collective.
Ich würde da gerne mal direkt bleiben, weil das ja unser Thema ist heute, Kreativität. Und ihr bringt eure jeweils individuelle Kreativität zusammen, was ja auch sicherlich nicht immer einfach ist. Das ist bestimmt auch oft eine Herausforderung. Aber grundsätzlich erstmal auch, und so wie ihr das beschrieben habt, ist es ja eine sehr positive und schöne und auch sehr authentische Entwicklung gewesen mit euch. Ihr habt euch über eine längere Zeit und über verschiedene Phasen angenähert. Habt zusammen eine Lücke erkannt, etwas erkannt, was es noch nicht gibt, und habt dann gesagt, wir tun uns zusammen und wir möchten diese Lücke füllen, und habt dann eine Vision entwickelt, was das sein kann. Und daraus ist dann eure neue Elternplattform geworden. Und ihr habt ja bestimmt auf diesem Weg mit ganz vielen anderen Menschen auch darüber gesprochen. Wie war das, als ihr euch auf die Suche gemacht habt und gesagt habt, Mensch, da muss es doch irgendwas geben? Wie habt ihr diese Lücke wirklich definieren können für euch?
Ich würde sagen, das, was man ja immer macht, wir haben ja erstmal angefangen, selber im Bekanntenkreis zu suchen nach Gesprächspartnern oder nach Problemlösungen. Da ist das, finde ich, viel passiert, was Melanie gerade beschrieben hat, dass man gemerkt hat, dass, also nicht, dass man jetzt jemand Unehrlichkeit unterstellt, aber dass sich viele schwer tun bei den unangenehmen Themen, die man in Bezug auf Familie einfach auch hat. Also offen und ehrlich zu sprechen, da sind wir oft, oder ich jetzt persönlich auch oft an Grenzen gestoßen, sei das aus vielleicht Scham oder Intimität, dass man bestimmte Dinge einfach nicht teilen möchte, was auch völlig in Ordnung ist, aber da ist man immer an Grenzen gekommen. Und wenn man sich jetzt so professionelleren Medien zugewandt hat, wie Social Media und so, da wird mir einfach zugeschüttet mit Informationen, die ich jetzt persönlich oft nicht filtern konnte, teilweise unseriös fand. Und da hat mir für unsere Probleme einfach so ein bisschen die Ja, der direkte Ansprechpartner auch gefehlt. Das ist dann viel Werbung, das sind viel Coaches, die man gar nicht mehr einordnen konnte, was auch nicht so richtig das war, was wir gebraucht haben. Und so kamen wir immer wieder zurück zueinander und zu unserem Austausch und haben gesagt, hey, es gibt halt, klar gibt es viele Foren. Also natürlich, wenn man jetzt Mama Forum eingibt, dann findet man Tausende über Google. Aber es ist halt immer dann in einem nicht geschützten Rahmen, sodass man dann wieder dieses Problem, das ich anfangs beschrieben habe, da traust du dich, manche Dinge nicht zu formulieren. Und unser Ziel ist eigentlich das, was wir zwei miteinander hier in der gemütlichen Runde haben oder wir gerade hier zu dritt, dass wir das weitergeben können. Also so einen Rahmen, wo man einfach auch sagen kann, hey, mein Tag ist heute blöd. Punkt. Und das kannst du in einem öffentlichen Forum auch nicht. Das war jetzt kein heikles Thema, mein Beispiel, aber bei Elternschaft, das ist immer heikel und man hat immer irgendwie Angst, was Falsches zu sagen, weil einem das dann jemand krumm nehmen könnte. Und daher würde ich sagen, wir haben nichts gefunden. Also zumindest nicht auf den Medien, Freunden, Plattformen.
Hast du, weil du sagst jetzt, mein Tag war blöd, so, das ist natürlich sehr allgemein gesprochen, aber gibt es irgendwie ein knackiges Beispiel, was ihr teilen könnt und auch mögt, wo ihr sagt, das ist so ein Thema, wo wir wirklich auch merken, dass da die Menschen, die jetzt auf unserer Plattform sind und mit denen wir jetzt schon uns vernetzt haben, über The Tribe Collective, da merken wir richtig diesen Seufzer der Erleichterung, dass dort eben so ein Thema besprochen werden kann. Gibt es das schon?
Also ich würde sagen, was auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gut ankam, war wirklich dieses Thema Paarkommunikation. Also ich muss mal eins noch kurz ergänzen, die Plattform. Natürlich spielen Kinder eine Rolle, weil sonst wären wir nicht Eltern, hätten wir die Kinder nicht. Aber der Fokus der Plattform liegt auf den Bedürfnissen der Eltern, weil wir immer wieder, und das ist so, was auch Rebecca gerade beschrieben hat, an dem Punkt kam, dass wir gesagt haben, okay, wir sind in einer Phase oder in einer Zeit, um es mit einer Referentin zu beschreiben, die vor kurzem bei uns war, wo wir ganz stark wo wir die Kinder auf Augenhöhe nehmen, wo wir sagen, was ist dein Bedürfnis und dass alles seine Richtigkeit hat und wichtig ist, also auch in unserer Denke wichtig ist, aber oft, und das ist uns genauso passiert, in dieser Bedürfniserfüllung dem Kind gegenüber oft unsere Bedürfnisse als Eltern oder auch als Individuum vergessen. Und dass wir irgendwann, wenn wir selber unseren Bedürfnistank, sage ich jetzt mal, nicht auffüllen, dann auch einfach nicht mehr die Kapazität auf lange Sicht haben, die Bedürfnisse des Kindes und oder der Familie und oder der Partnerschaft zu erfüllen. Und ich würde sagen, das Thema Paarkommunikation, mit dem wir gestartet sind, war auf jeden Fall ein Thema, was auf Resonanz gestoßen ist, weil wir, das muss man nicht sagen, wenn es zwischen den Eltern irgendwie krabbelt, dann krabbelt es irgendwie im ganzen System Familie. Und was durchaus immer auch ein Thema ist, wo wir jetzt auch hinkommen, ist das Thema Gefühle, also wirklich Emotionen. Also ich liebe mein Kind aus ganzem Herzen, aber es treibt mich in Wahnsinn. Ja, und damit auch zu sagen, okay, das ist okay. Ja, und es ist menschlich und es ist normal und das hat nichts mit der Liebe meines Kindes gegenüber zu tun. Die Frage ist dann nur auch wiederum, okay, was habe ich für Mechanismen, nicht zu kontrollieren, aber so meine Emotionen im Griff zu haben, wenn ich merke, es schwappt über. Wie schaffe ich es, irgendwie mehr Kapazität bei mir zu bündeln? Das sind auf jeden Fall Themen, die anstoßen, ja.
Und ist das dann auch das, was du, Rebecca, eben meintest, etwas, wo man vielleicht tatsächlich auch schambehaftet ist, sowas auszusprechen,
Ja,
weil
also.
es eben auch schwierig ist, das in Worte zu fassen? Also ich bin auch Mama und wenn ich gerade so überlege, meine Kinder bringen mich regelmäßig richtig auf die Palme. Und inzwischen sind die groß, also meine Kinder sind viel älter als eure Kinder. Meine Kinder sind jetzt schon wirklich fast erwachsen, würde ich mal sagen. Also die Große ist schon 21, die Kleine ist 16, und unsere Jüngste, meine Stieftochter, ist 12, also es ist 13, Entschuldigung. Das sind wirklich schon andere Probleme dann, die man hat. Und trotzdem ändert es sich nicht. Und trotzdem ist es so, dass ich über all diese Jahre für mich lernen musste, auch zu sagen, das ist meine Tür und die ist jetzt kurz zu. Weil ich brauche jetzt hier meinen Space. Und auch das mir zu erlauben. Und vor anderen, ich überlege gerade, weil du das sagtest mit der Scham, ja, ich würde schon auch durchaus sagen, dass sogar auch vor der eigenen Mutter, also vor meiner eigenen Mutter, sicherlich durchaus Zeiten gab, wo ich nicht gern offen zugegeben hätte, sowas wie ich kann nicht mehr oder meine Kinder gehen mir auf die Nerven, um es ganz platt auszudrücken. Ja.
Ich finde, es sind ja viele Gefühle, die da mitspielen. Ich habe jetzt vorhin Scham genannt, weil das aus meiner Sicht eins ist, das oft dominiert. Das ist jetzt vielleicht auch von mir selbst geschlossen, aber auch das, was du gerade sagst, vor den eigenen Eltern. Ja, da ist es ja auch, man möchte es ja gut machen, man möchte zeigen, dass man das, was man mitgekriegt hat, jetzt auch gut umsetzt und hat dann da wieder Struggle. Und das Problem ist, ich glaube, manchmal ist es sogar vielleicht auch Scham vor sich selbst, ja, dass man Fehler macht als Eltern und zwar täglich und die zuzugeben und an denen zu arbeiten, das ist schon ein Riesenpunkt und dafür gibt es halt wenig Raum und ich habe den jetzt bei Melli sozusagen gefunden und habe dann gemerkt, wie gut es tut, die Sachen einfach mal so zu benennen, wie sie sind und einen wertfreien Raum zu haben, also kein Gegenüber, das dann sagt, oh, du bist eine schlechte Mama, weil davor habe ich ja Angst, ja, dass jemand mir unterstellen könnte oder ich selber sogar zu dem Schluss komme, ich bin eine schlechte Mama. Und als man dann, wenn man alles ausspricht und beleuchtet und diskutiert, dann merkt man, okay, irgendwie haben alle doch mehr oder minder das gleiche Problem und es ist okay, das zu haben. Und
Ja, und
da
das,
wollen wir eigentlich hin.
ja, und das Tolle ist ja, dass man dann gemeinsam eben kreativ werden kann, um Lösungen zu finden. Und deshalb finde ich das so genial, was ihr macht, diese Plattform zu bieten, um tatsächlich gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und das finde ich unglaublich toll. Also richtig, richtig klasse. Ich wäre wahrscheinlich mega Fan gewesen, wären meine Kinder noch kleiner. Und ich wäre eure erste Kundin wahrscheinlich gewesen. Was war das erste Problem, was ihr gemeinsam gelöst habt? Oder das muss ja vielleicht, kann ja vielleicht auch schon vor eurer Gründung gewesen sein. Also vielleicht zu der Phase, als ihr gesagt habt, okay, der Bedarf ist so groß, wir müssen mehr daraus machen. Was waren das für Themen oder für Probleme, mit denen ihr euch zu der Zeit so beschäftigt habt?
Ich würde sagen, der erste große Schritt war wirklich zu sagen, okay, wir widmen uns diesem Thema. Also wir nehmen jetzt diese Idee, und ich weiß noch ganz genau, wann und wo, diese Aussage, okay, da müssen wir doch eigentlich was machen, gefallen ist. Und dann sind wir da immer wieder dran geblieben. Und bei jedem Gespräch, wenn wir uns sahen, haben wir das wieder aufgegriffen. Und dann aber aus diesem, sozusagen aus diesem Gedankenschloss und aus diesem Luftschloss vielleicht auch einfach zu sagen, okay, wir setzen jetzt hin und fangen an. Das war schon mal kein Problem. Problem würde ich nicht sagen, aber ich glaube, das war schon mal ein großer Schritt für uns beide, das wirklich so ernst zu nehmen, zu sagen, wir widmen dem jetzt unsere Zeit. Und zwar ganz bewusst an 2 Tagen die Woche und schaufeln alles andere dafür frei. Und das hat schon, nee, nochmal nicht als Problem, aber das hat schon Mut auch gekostet. Ja, Mut in eine eigene Idee, Mut, jetzt vielleicht den einen oder anderen Job dafür abzusagen, für etwas Neues entwickeln und auch Mut, das auch so zu äußern, ja, dem Partner gegenüber oder anderen gegenüber zu sagen, ich arbeite da jetzt dran. So, wir können jetzt noch, wissen noch nicht genau, wie das ausschaut, ja, wie das technisch machbar ist, aber wir setzen uns jetzt gleich hin und machen das.
Ja, und ergänzend vielleicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, richtig Problem, aber Konflikt, den wir am Anfang viel hatten, also mit uns selbst war der, dass wir beide in unseren Jobs krasse Expertinnen sind. Also behaupte ich jetzt mal. Also wir fühlen uns sicher in unseren Jobs, also in unseren erlernten Berufen und haben da auch beide wirklich schon was erreicht, ja, und ein gewisses Standing. Und jetzt was zu machen, was so in unserem Privatleben rührt, ja, also nicht mehr die Rolle, die ich einnehme als Anwältin oder als Kommunikationsberaterin beziehungsweise Pressesprecherin, sondern das ist jetzt meine private Rolle, die ich da präsentiere. Also das bin ich. Das finde ich war ein Problem, mit dem wir so gestruggelt haben. Wow, das geht jetzt an meinen Kern. Ja, die Leute sehen jetzt mich und nicht mehr meinen Job. Und dass wir an sich ja, also wir sind Mamas und wir wissen bestimmt auf dem Mama-Bereich ein bisschen was und wir sind auch belesen, aber wir sind keine Pädagogen oder Therapeuten oder sonstiges. Also wir sind keine Experten, die jetzt Wissen wirklich weitergeben, sondern wir können nur unseren Austausch teilen, unsere Erfahrungen teilen und durch Gespräche mit anderen wollen wir ja Wissen generieren, aber wir können jetzt nicht welches originär weitergeben, hey, das habe ich gelernt und das gebe ich dir jetzt so, wie ich das im Jura mache. Und das finde ich, waren so zwei Punkte, da sind wir immer wieder drum gekreist und haben uns gefragt, ja, müssen wir denn Expertinnen sein, um ein Projekt machen zu können? Also da hingen wir beide dran. Ich weiß nicht, ob das Problem jeder hätte, aber das war für uns beide so, ja, schon ein Konflikt, den wir erstmal haben.
Also da gingen viele innere Konflikte in so eine Richtung ab. Also wirklich, oder nennt's innere Prozesse, sich anders zu zeigen oder sich wirklich persönlich auch zu zeigen, also nicht in Rolle von ich arbeite als und sondern so bin ich ja und so ist mein Leben. Und das sind meine Überzeugungen und das sind meine Fehler und hier empfinde ich Scham und da habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Das war schon viel, was da an innerer Prozessarbeit abging in dem Jahr.
Hört sich so ein bisschen an wie so die Angst vor der eigenen Courage am Ende. So auf der einen Seite, wir brauchen das und wir wissen, da ist ein großer Bedarf da und wir wissen auch, was dazugehört, nämlich genau, was ihr gerade beschrieben habt. Und auf der anderen Seite so, oh shit, und jetzt ist das Licht an und die Kamera läuft und jetzt ist ja irgendwie, okay, jetzt muss ich mich wirklich zeigen, weil ich glaube, sonst wäre es auch nicht so gut, wie es ist. Also wer das anschauen möchte, sollte auf Instagram gehen und ich verlinke das in den Shownotes auch. Aber ich finde, ihr macht da so coole Beiträge mit so wirklich kleinen, super knackigen Details auch, die so echt sind. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Und ich glaube, genau das ist es. Das ist es, was es ausmacht. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Expertentum, Erfahrungen zu teilen. Und ihr teilt eure Erfahrungen und öffnet euch gleichzeitig der ganzen Community und holt die mit rein und fragt ja auch. Ihr fragt ja auch in euren Beiträgen. Ihr sagt ja nicht, hier sind die 700 Tipps für XYZ und dann gibt es irgendwie unendlich Slides mit tollen Anweisungen und das ist dann die neue Regel sozusagen, sondern ihr öffnet ja Räume und das finde ich ist so schön und ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwer ist, diesen ersten Schritt zu machen. Und diese Courage zu haben, dann daraus zu gehen und sich ja tatsächlich so echt zu zeigen. Besonders in dieser Zeit, wo alles auf Instagram mega perfekt ist und bestimmte Spielregeln befolgt werden sollten, damit alles ganz erfolgreich aussieht. Und da wären wir dann aber wieder bei diesem Perfektionismus, der ja auch keinen Spielraum lässt für Varianten und auch vielleicht für ja, die Individualität, die es ganz bestimmt ja auch braucht im Elternsein.
Ja.
Und jetzt mache ich noch mal einen Dreh, weil ihr gesagt habt, und das finde ich so wichtig, es geht bei euch eben nicht um die Bedürfnisse der Kinder. Um die geht es auch, aber erst im zweiten Schritt, denn ihr sagt, es geht um die Bedürfnisse der Eltern und die müssen erfüllt sein, sonst geht es den Kindern nicht gut. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ihr mit anderen Menschen ins Gespräch kommt zu diesem Thema, habt ihr das Gefühl, dass das sofort verstanden wird? Auch in Bezug auf arbeitende Frauen? Also ich gehe jetzt nochmal ganz tief auch in dieses Thema, weil, oder anders gefragt, habt ihr gleichermaßen Männer und Frauen, mit denen ihr da im Austausch seid? Oder sind es mehr Frauen, weil vielleicht viel mehr kreative Lösungen für arbeitende Mütter gebraucht werden? Wie ist da so das Verhältnis? Und wird dieses Elternbedürfnis oder dieses Mutterbedürfnis, was da ist, oder Vaterbedürfnis, wird das so als tatsächliches, wirkliches Bedürfnis anerkannt?
Eine schöne Frage.
Schöne Frage. Also zur Frage, wer ist dabei, können wir sagen, also es sind so 95% Mütter.
Und es war eine Frage, mit der wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben, und zwar der Frage, sprechen wir Mütter an oder sprechen wir Mütter und Väter an? Und es war von Anfang an klar, dass wir mit dem Angebot, auch weil wir selber natürlich Mütter sind oder Frauen sind, mehrheitlich, wenn nicht gar ausschließlich Frauen ansprechen werden, aber wir waren von Anfang an der Meinung, dass wir beide ansprechen wollten. Und zwar die Väter und die Mütter oder in welcher Konstellation man auch immer lebt, aber dass wir nicht sozusagen sagen, wir sagen ganz bewusst, wir sind eine Elternplattform und keine Mütterplattform, weil wir sagen, wenn wir Väter per se ausschließen, ja, dann werden wir diese Idee von Vereinbarkeit und Gleichberechtigung in Bezug auf Care-Arbeit etc. nicht erreichen, weil dann ist das Wissen und die Auseinandersetzung wieder nur auf einer oder zwei Schultern verteilt, anstatt auf vier. Aber ja, die Realität zeigt, dass es natürlich in erster Linie, was heißt natürlich, es sind in erster Linie fast ausschließlich Frauen, aber wir bleiben trotzdem dabei, dass wir sagen, wir sprechen von Eltern und wir möchten auch Eltern ansprechen und wir fördern das dahingehend auch, dass wir zum Beispiel jetzt im Frühjahr, Sommer auch dann einfach auch Männer oder Väter als Experten bei uns einladen, um auch explizit auch diese Sicht der Dinge ja, die faire Sicht der Dinge mit einzuschließen. Das ist die erste Frage. Zur zweiten Frage, jetzt musst du mir noch mal kurz helfen, oder hast du?
Jutta muss uns noch mal helfen.
Ich bin jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen abgedriftet schon. Ich weiß gar nicht mehr, was die zweite Frage war. Aber ich glaube
Alles.
tatsächlich, also was mich, worauf ich hinaus will, ist, dass Kinder Bedürfnisse haben, das ist völlig klar, das ist jedem klar. So. Aber dass es Elternbedürfnisse gibt, die sozusagen vorgelagert sind und die erfüllt sein sollten. Ja, in der Theorie weiß das auch jeder, aber gesellschaftlich wird darüber ja nicht so sehr gesprochen. Und das wollte ich von euch wissen, ob ihr da irgendwie auch Gegenwind bekommt oder ob das tatsächlich auch so erkannt wird in der Community oder ob ihr merkt, dass viele Menschen da vielleicht auch erstmal stutzig sind, wenn ihr sagt, wir sind eine Elternplattform. Nein, nein, wir machen keine Plattform für die Kinder, sondern für die Eltern.
Also ich würde sogar sagen, dass es eher, also bei den Leuten, die Interesse haben, positiv aufgenommen wird, als dass es negativ aufgenommen wird. Also den meisten, denen man es erklärt, aber man muss es schon ein bisschen erklären. Also das war ja vorhin auch eine Frage von dir, versteht man das sofort? Da würde ich sagen, nein, die meisten verstehen es nicht sofort, weil wir es nicht gewohnt sind. Also weil ja unser ganzer Alltag, unser ganzes Leben jetzt als Eltern darauf ausgerichtet ist, die vor allem mit Kleinkindern, ja, die Bedürfnisse von anderen zu befriedigen. Und jetzt nehme ich schon mal auch bewusst wir Mütter in den Mund oder sagen wir der Elternteil, der den Großteil der Erziehungsarbeit stemmt, egal ob jetzt Mann oder Frau, machen ja den ganzen Tag nichts anderes. Und ich glaube, wir wissen das, wie du sagst, in der Theorie, das steht ja auch überall, befriedige dein Bedürfnis, dann kannst du auch andere Bedürfnisse befriedigen. Aber in der Praxis macht das keiner. Und deswegen ist es auch gar nicht gewohnt. Und daher war das auch für Melli und mich so dieser Punkt, der uns auch so wichtig ist. Wir wollen auf dieser Plattform, wir reden auch über, welche Windel ist die beste. Ja, das ist auch okay, wenn da mal jemand ein Thema hat. Aber wir wollen vorwiegend, was ist dein Problem als Mama, als Papa und wie können wir das lösen? Nicht das Problem des Kindes. Und wenn man das den Eltern so erzählt, dann gucken dich eigentlich alle an und sagen, boah, das ist ja toll. Da redet jetzt mal jemand von mir und da geht es um mich und da hilft mal jemand mir. Und im Grunde wollen Männer nicht, wenn man es mal so runterbricht, die Bedürfnisse der Eltern befriedigen, ja. Aber es
Aber
bedarf.
warum ist das so? Also ihr habt euch bestimmt ja damit beschäftigt, warum das so ist, weil du sagst, ja, das wissen alle, aber niemand praktiziert das, niemand macht das. Ich würde dir zustimmen, ohne dass ich jetzt Forschungen dazu angestellt habe, aber ich würde so gerne wissen, warum ist das so? Warum gibt es dafür keinen Platz, offensichtlich?
Ich denke schon, dass vieles einfach die Kapazität, also erstmal die eigene Kapazität ist. Also wir merken das auch, wenn wir Expertenvorträge machen, machen wir die natürlich abends, wenn die Kinder schlafen. Ja, das ist 20 Uhr. Und dann kriegen wir schon mitunter Nachrichten, die sagen, ich wäre so gern heute Abend dazugekommen, aber ich konnte einfach nicht mehr. Und mein Kopf war voll und mein Kopf war müde und nicht fähig, noch was aufzunehmen, obwohl genau das jetzt irgendwie das Thema war, das mich so umtreibt. Ja, und das können wir dahingehen, wir können es nicht lösen, aber wir können diese Lösung bereitstellen, dass wir diese Vorträge, du kannst sie im Nachgang noch aufrufen, sodass du sie erst anschauen kannst, wann auch immer es passt. Ja, aber da merken wir schon, dass einfach die Alltage so fordernd sind und es mag, sei es jetzt an der Doppelbelastung liegen, Job, Kind, ja, oder alleinerziehend oder was auch immer die Belastung ist, oder also in meiner persönlichen Situation auch einfach die Tatsache, dass wir ohne familiären Support in der näheren Umgebung leben. Also ich glaube, da gibt es viele, 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 viele Schrauben, warum das so ist. Und ich glaube ein Stück weit, wenn wir jetzt so drüber sprechen, nur das werfe ich jetzt wirklich einfach mal als Frage in den Raum, ob wir das vielleicht selber nicht gelernt haben. Ja, ob wir gerade selber, und das bis nochmal auf diesen Vortrag, den wir jetzt letzte Woche hatten, da hat die Dame ganz schön beschrieben, wir leben in einer ganz besonderen Zeit. In einer Zeit, wo wir unseren Kindern beibringen, über unsere über ihre Bedürfnisse und über ihre Gefühle zu reden. Und das ist noch nicht lang her, dass wir überhaupt damit angefangen haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal die Frage oder die These in den Raum stellen, dass wir das auch selber erst lernen müssen. Ja, also wir jetzt im Sinne von den Eltern aus den 80er Jahren geboren, die wir jetzt hier sitzen.
Das ist auf
Das ist
jeden
auf jeden
Fall
Fall
eine Frage. Und was ich jetzt auch persönlich sage, ich finde auch, ob das jetzt eingebildet ist oder nicht, dass so die gesellschaftliche Erwartungshaltung dahingehend schon auch ist, dass man alles auf die Kette kriegt. Also wenn man jetzt die Instagram-Welt nimmt, von der wir ja auch vorhin gesprochen haben, es wird immer suggeriert, auch in allen Medien, ja, man schafft schon alles, aber dass man halt alles schafft, muss man sich selber hinten anstellen. Also dann kommt halt die Wäsche, das saubere Haus, das saubere Auto, die Kinder, das perfekte Geburtstagsgeschenk, der super duper Geburtstagskuchen. Das kommt dann halt alles. Es ist so viel geworden. Und ich weiß nicht, wie es früher war, aber mir kommt es unheimlich viel vor. Und von außen besteht schon auch mitunter Druck. Also Eltern vergleichen sich krass, und wenn man sich da reinlässt oder einlässt, was man einfach ja auch schon tut, dann denkt man, man musste schon alles erfüllen, und dann sind wir wieder bei Kapazitätsgrenzen. Aber ich finde, für mich sind es zwei Punkte. Das ist meine eigene Kapazität, aber auch meine Außendarstellung, die ich schon auch erreichen möchte manchmal. Oder nicht nur manchmal. Ich möchte auch nach außen hin die Mama sein, ja, die den coolen Kuchen hat und nicht den nackigen.
Naja, und da ist dann natürlich auch nicht viel Raum für Selbstmitgefühl, wenn es dann mal nicht so gut klappt. Also das ist dann wahrscheinlich die Situation, wo man am liebsten das Kind nur noch vor der Tür absetzt und nicht mehr mit reingeht, wenn man es nicht geschafft hat, auch noch perfekt auszusehen und der Kuchen vielleicht nicht ganz so toll geworden ist. Also, ja. Du hast geschrieben in deinen Antworten, Rebecca, auf eine meiner Fragen, und ich finde, es passt total gut jetzt zu diesem Thema. Als berufstätige Mama ist man unheimlich kreativ im Alltag, nur um zu überleben.
Ja, das
Also,
war ja auch nochmal.
tatsächlich als Überlebenskompetenz.
Ich
Das
meinte damit auch so ein bisschen, aber es ist schön, dass du den Satz aufgreifst, weil der kam so richtig von Herzen, weil ich dachte, da ist man unheimlich kreativ. Ja, jeden Tag, man ist schon kreativ. Wie kriege ich das Kind aus dem Bett, ohne übergriffig zu sein? Ja, dann fängt man an, ein Monster zu werden und das Kind aus dem Bett zu tragen. Dann bist du kreativ. Wie kriege ich die Zahnbürste in das Kind, und wie kriege ich das Kind dann wieder ins Auto? Also, und da ist es für mich manchmal Überlebenskampf. Und da ist man unheimlich kreativ, nur. Das Thema hatten wir heute Morgen. Irgendwann so gegen 17 Uhr ist die Kreativität dann oft auch aufgebraucht. Aber es ist für mich mit Kindern schon ein Akt an Kreativität, um das schön zu machen. Ja, wir reden ja jetzt nicht davon, ich kann sie ja auch zwingen, in Anführungszeichen, oder halt auch nicht, sondern um sie motivieren zu können, dafür versuche ich kreativ zu sein. Ja.
geht dir das auch so, Melanie?
Ja.
Würdest du es auch als Überlebenskompetenz ansehen?
Ich sage mal so, es schont auf jeden Fall die Nerven und die Ohren, kreativ zu sein. Ich find durchaus, ich meine, klar, das ist ein hartes Vokabular, aber gleichermaßen, es hilft einfach unheimlich kreativ zu sein oder und spielerisch, ja, das auch anzusehen. Und das ist schon was, was ich sehr lernen musste, und ich denke, viele lernen mussten, weil wir kommen ja aus einem, ich bin selbstbestimmt, ich gehe arbeiten und dann mache ich meine Hobbys, treffe meine Freunde, unternehme was Cooles mit meinem Partner und ich bin maximal selbstbestimmt, von wirklich von heute auf morgen in eine Situation, wo nichts mehr ist so wie vorher. Aber wenn wir unbedingt wollten, dass sich ja nichts verändert, so verändert sich halt doch alles. Und dieses Kreativ Dinge angehen und die auch spielerisch anzupacken und die mitunter vielleicht auch hier und da Sachen nicht mehr so wichtig zu nehmen, das ist für mich schon über, sozusagen überlebenswichtig oder war für mich ein großes Lernfeld, weil mein Inneres schon unbedingt wollte, dass natürlich alles so nach auf Spur bleibt, wie ich es gewohnt war.
Wenn man das jetzt mal weiterdenkt und sich mal überlegen würde, man würde sich selbst vielleicht die Aufgabe stellen und aus dieser Überlebenskompetenz, Kreativität etwas nehmen, was man dann nicht zum Einsatz bringt, um Lösungen für das Kind zu finden, sondern um die eigenen Bedürfnisse besser befriedigen zu können. Das könnte eine coole Challenge sein für euch.
Eine ganz großartige Challenge. Weil
Das
wenn ich da so kreativ wäre, wie ich es mit den Kindern bin, dann würde ich es wahrscheinlich auch besser hinkriegen. Das ist ein sehr kluger Gedanke. Weil was ich damit auch meinte, ist, also für mich ist schon Überlebenskunst. Ja, die machen mich ja platt. Also
Ich
sonst
fühle das total, Rebecca. Du bist, ich
bin
bin
ich,
voll bei mir. Ich
wenn
kenne
ich mir da
das.
nicht was überlege. Also, ich mache das aber nur für die Kinder. Also für mich selber mache ich das nicht. Ich mache das noch im Hinblick auf Vereinbarkeit meines Jobs mit den Kindern. Da würde ich sagen, habe ich auch jede Woche wieder eine kreative Lösung. Wie kriegen wir das alles gebacken zusammen? Ja, dann inklusive Mann, Omas und sonstigen, die da kreativ mit eingebunden werden. Aber für mich selber oder mein eigenes Bedürfnis mache ich es nicht. Und vielleicht ist das mal ein guter Impuls.
Ich finde es auch sehr gut.
Vielleicht, ihr könnt eine
Nicht.
Community-Challenge daraus
Ja.
machen. Ja.
Morgen ein Monster werde, um den Kleinen was mitzuziehen, kann ich auch mal für mich selber das überlegen, auf jeden Fall.
Was kann ich tun, um für 30 Minuten einen Powernap zu machen? Wie schaffe ich es, dass ich nicht gestört werde?
Muss sein.
Male die Mama schlafend.
Ja, irgendwas, keine Ahnung. Aber ich habe das gerade so überlegt, weil es ist ja auch wichtig, dass die Mamas überleben. Also im Sinne von The Tribe Collective wäre es wichtig, diese Überlebenskompetenz, Kreativität vielleicht ja, unter der Prämisse zu beleuchten. Wie kann man das eigentlich zum Einsatz bringen? Was ich auch sehr mag, ist ja, das hast du mir, Melanie, mal in einem Gespräch, was wir hatten vor längerer Zeit, erzählt, dass du auch selbst schon so viel angefangen bist, dich mit anderen Eltern zusammenzutun, um Dinge zu lösen einfach, die nicht funktioniert haben. Sei es irgendwelche Kindergartenlösungen, die nicht funktioniert haben, wo du einfach wirklich Lösungen brauchtest und dann eben tatsächlich dich mit anderen zusammengetan hast. Hast du Lust dazu, ein bisschen was zu teilen?
Gerne, also das war das eine, was ich dir damals erzählt habe, was Spoiler vorweg, als leider dann nicht dazu kam. Wir haben ganz lang nach einer Betreuungsmöglichkeit gesucht für unseren kleinen Sohn. Und wenn ich sage lang, dann meine ich, also wir haben, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Einrichtungen, Tagesmütter etc. durchtelefoniert. Und es war nichts zu machen, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, es muss, wir waren einfach auch da immer wieder im Austausch mit Rebecca und was uns, glaube ich, auch verbindet, ist einfach so dieses, es kann nicht sein, dass es keine Lösung gibt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir halt Lösungen schaffen und dann haben wir überlegt, was wir tun können und dann habe ich über eine Nachbarschaftsplattform tatsächlich versucht, eine Tagesmuttergruppe einfach selber zu initiieren. Wir hätten die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können und damit an den Tagesmutterverein treten, dass die sozusagen in Anführungsstrichen nur noch aus der aktuellen Ausbildungsrunde eine Tagesmutter, also das einer Tagesmutter anbieten können, so sagen, hey, ich habe da schon Räumlichkeiten, ich habe da schon eine Gruppe, es kann sozusagen losgehen, ja, um das ganze Thema der Formalitäten, Gruppenfindung und so von der künftigen Tagesmutter abzunehmen. Das war, glaube ich, das Beispiel, von dem ich dir erzählt hatte. Genau, Kinderbetreuung beschäftigt uns schon sehr. Und das andere Beispiel, da ging es auch wieder um das Thema Betreuung. Und zwar betraf das jetzt in dem Fall unseren älteren Sohn, wie wir keinen Kindergartenplatz gefunden haben. Und tatsächlich dann bei Rebecca im Kindergarten, jetzt muss man sagen, Rebecca wohnt 40 Minuten entfernt, einen Platz gefunden haben. Und wir haben mit durchaus kreativen Lösungen
Sehr
geschafft,
kreativ.
dass dann unser Sohn bei ihren Kindergartenplatz gekriegt hat, was gar nicht Usus ist, weil du ja eigentlich über die Stadtgrenzen hinaus kein Platz zugewiesen kriegst. Und so kam das dann auch, dass wir auch da eine Lösung gefunden haben, ja. Und das ging auch nur, weil wir einfach immer zusammen in dieser, okay, es kann nicht sein, dass es keine Lösung gibt. Und wie finden wir eine Lösung? Und uns da einfach auch gegenseitig durchaus pushen, weil wenn wir manchmal so an dem Punkt ist, dass man keine Lösung mehr sieht, na, dann schränkt es, also zumindest für mich gesprochen, durchaus ja auch die Kreativität ein. Dann ist nur noch der Fokus so hart auf das Problem, dass diese Lösung erstmal nicht wegscheint. Und da ist es super, wenn da einfach jemand ist, mit dem man da immer so ein bisschen Ping-Pong spielen kann, um dann wieder eine Lösung zu finden.
Würdet ihr sagen, man ist kreativer, wenn man zu zweit ist oder mit mehreren ist, als allein?
Ich glaube, das kommt darauf an, wer die Mehreren sind. Also das hängt ja also für mich ganz stark ab, mit wem ich das bin. Aber wenn ich es jetzt auf uns beide beziehe, ich bin viel mutiger, wenn ich mich mit Amelie austausche, weil ich dann meine Ideen so nenne und dann sagt sie cool und dann spinne ich weiter. Und wenn ich alleine bin, bremse ich mich da zum Beispiel oft, weil ich so denke, ah, Schwachsinn, mach weiter, Schwachsinn, mach weiter. Und wir spinnen halt viele Sachen so hin und her. Aber das ist schon bei mir explizit auch auf dich bezogen. Ich könnte das nicht mit jedem, aber ich persönlich stoße allein dann oft an so eine Grenze der Unmöglichkeit. Ja, dann ich denke immer gleich, das ist unmöglich. Also im Grunde das, was Melli gerade auch so beschrieben hat, da gibt es dann jetzt keine Lösung und dann bleibe ich hängen. Und wenn man zu zweit ist, dann zeigt einem der andere oft ja noch eine Idee und dann findest du sie auf einmal. Also bumm, ah ja, da ist ja was.
Also helfen dir dann die Rückfragen, die kommen?
Ja.
Ja, ist eine sehr individuelle Frage, glaube ich. Also für mich gesprochen, ich glaube, dass die Kreativität im Sinne von, da ist eine Idee, schon oft da ist, aber ich brauche auch unheimlich dieses Widerspiegeln und Weiterdenken und Weiterspinnen. Und dann auch, und da bin ich ganz froh, Rebecca als Partnerin zu haben, den Mut, dann auch Dinge aus dieser kreativen Idee, die auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und da würde ich sagen, ergänzen wir uns sehr gut.
Du hast ja dein Beispiel eben erzählt schon, Melanie. Für mich ist das, also ich kann nur sagen, Chapeau, und auch was für ein Durchhaltevermögen du hast, tatsächlich. Und deshalb war ich so erstaunt, als ich diese Antwort las, welche Eigenschaften du eben mit Menschen verbindest, die du als kreativ bezeichnen würdest. Und da ist eine der Eigenschaften auch die Beharrlichkeit, also Perspektivwechsel, Beharrlichkeit und Mut war deine Antwort und Beharrlichkeit. Und da hast du auf die Frage, welche davon du, wovon du gerne ein bisschen mehr hättest, hast du geschrieben, die Fähigkeit, beharrlich an etwas dran zu bleiben, hätte ich gern. Und ich finde eigentlich das Beispiel, also unter dem Beispiel, was du gerade genannt hast, klingt es für mich jedenfalls so, als hättest du das so tief in dir verankert, nicht aufzugeben. Und das ist doch Beharrlichkeit. Oder meinst du etwas anderes?
Nee, also das, ich meine das schon so, wie du das jetzt auch verstehst. Und ich bin jetzt selber so ein bisschen am Straucheln. Also ich würde mir den Perspektivwechsel und was ich da noch genannt habe, eher würde ich höher ranken als das Thema Beharrlichkeit. Also ich habe schon, ich kann mich, ich habe schon Wille durchzusetzen, aber in den zwei Beispielen, die jetzt auch genannt worden sind, da kann ich schon echt sagen, da war dieser Austausch, und das hat jetzt mal gar nichts mit unserem Projekt zu tun, sondern dieser freundschaftliche Austausch, den wir pflegen und dieses Unterstützende, das, was mir dann auch echt nochmal so diesen Schwung gegeben hat, da auch weiter dran zu bleiben. Also
Also die.
ich aus mir selber raus, ich habe schon auch diesen beharrlichen Anteil. Ich habe aber auch diesen Anteil dann auch oftmals dann doch auch zu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das noch klappt. So, und dann bin ich ganz froh, mit der Rebecca so eine Treiberin an mir zu haben, die sagen, doch, so, und dann machen wir jetzt weiter. Also ich würde sagen,
Okay.
wirklich, das ist eine gute Ergänzung.
Bist du auch beharrlich, Rebecca?
Ich glaube ja. Penetrant vielleicht. ja, also hängt klar auch immer vom Thema ab, aber ich habe schon stark diesen. Wenn ich will, dann will ich. Und dann investiere ich auch viel, also meine Energie rein und pushe mich weiter und auch dann andere, ob sie wollen oder nicht.
Ich komme jetzt nochmal zurück auf das, was wir, worauf wir vorher, worüber wir vorhin gesprochen haben, und zwar zu diesem Punkt, als ihr gesagt habt, das ist schon eine andere Nummer, jetzt mit etwas in die Öffentlichkeit zu gehen, was nichts mit der professionellen Expertise zu tun hat, die wir gelernt haben. Also die nicht, es ist nicht die Anwältin, es ist nicht die Kommunikationsberaterin, sondern es sind zwei Frauen, Mütter, Menschen mit Bedürfnissen. Und ich würde gerne euch einladen, kurz mal einzuchecken mit dem, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr Kind wart. Und was von dem, was euch ausgemacht hat zu der Zeit, vielleicht jetzt wieder ans Tageslicht kommen darf, in dieser Konstellation, wo ihr euch so als Mensch zeigt. Gibt es da etwas, was in der professionellen, auf der professionellen Ebene in euren vorherigen Jobs oder immer noch Jobs auch nichts zu suchen hat, was ihr da vielleicht nicht zeigen möchtet und was ihr aber sagt, was jetzt beispielsweise vielleicht sogar richtig wichtig ist, dass ihr es mit reinnehmt? Gibt es da was?
Bei mir ist das ziemlich klar. Also mein Job hat sehr wenig mit Gefühl zu tun. Also Gefühle zeigen. Also ich kann nicht in den Gerichtssaal gehen und weinen. Als Mama kann ich das schon. Und auch Wut und Frustration. Bei uns ist alles halt immer in einem Rahmen, ja, der ja sehr steif ist. Also ich mag den Rahmen auch, weil er halt Sicherheit gibt, ne? Das ist immer die andere Seite. Aber es ist alles sehr steif, es gibt sehr viele Regeln, und das, was wir jetzt machen, da kann ich kann mich ärgern über die Politik, ich kann mich ärgern über Entscheidungen, ich kann darüber fluchen, wenn ich das möchte, ich könnte aber auch über eine Entscheidung heulen und sagen, es macht mich total traurig oder der Tag macht mich total traurig, weil ich habe es überhaupt nicht gut gemacht oder also all das, ich kann viel mehr Gefühl leben, als ich das in meinem Beruf kann. Und also das macht mir auf der einen Seite Angst, weil es ja ein Feld ist, das ich sonst nicht, also privat natürlich pflege, aber beruflich nicht. Und auf der anderen Seite finde ich es auch deshalb unheimlich spannend. Also deswegen glaube ich, macht es mir auch so viel Spaß, unsere Arbeit, weil es sind immer Themen, das merkt man ja auch beim Reden, die mich richtig berühren, ja, die mich fesseln, die mich antreiben, die mich interessieren, wo ich lernen will, wo ich diskutieren will, wo ich andere Meinungen hören will. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, so gut. Was
Ja.
ist bei dir?
Das ist eine schwierige Frage und eine gute Frage. Ich würde es auch mitgehen mit dem, was Rebecca sagt, weil im Kommunikationsbereich ist es ja durchaus auch so, dass ich, ne, dass ich schaue, okay, welche Botschaften sende ich von meinem Unternehmen aus? Also wie formuliere ich Themen, damit sie entsprechend Anklang finden bei meiner Zielgruppe, bei Medien, in der Politik etc. Und da wird sehr bewusst gewählt, was und wie kommuniziert wird. Und ich bin auf der anderen Seite von meiner Persönlichkeit durchaus ein Typ, ich rede ganz oft einfach so mir frei von der Leber, ja. Also ich trage auch das Herz durchaus auf der Zunge. Und das finde ich sehr schön, dass das jetzt bei dem Projekt möglich ist. Und dann geht es mir wie Rebecca, gleichermaßen ist das genau auch die Challenge, sich so zu zeigen in dieser Facette von, das ist meine Meinung und das sage ich, oder ich bin hier vielleicht laut oder ich lache ja vielleicht auch zu viel oder whatever, was vielleicht in meinem anderen Job auch möglich ist. Und ich glaube, da verändert sich auch viel, aber nicht in der Art und Weise, wie es bei unserem Projekt möglich ist.
Interessant, ne? Weil ich auf der einen Seite höre ich da aus bei euch beiden raus, dass es herausfordernd ist. Und auf der anderen Seite eben eine völlig neue Ebene von Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit bietet. So, es ist wie ein neuer Spielplatz. So ein bisschen. So hört sich das für mich an. Ja, richtig, richtig schön. Melanie, du hast geschrieben, du würdest dir wünschen, dass du häufiger mal vor einem leeren Blatt Papier sitzen könntest und die Fähigkeit besitzt, eben völlig neu und angstfrei zu denken. Wäre das möglich, wenn du mehr Kapazität für deine Bedürfnisse hättest?
Ich glaube tatsächlich, das ist weniger eine Frage von Bedürfnissen, weil so die Ideen, die kommen, wann sie kommen, sondern eher eine Frage von mir das zu erlauben. Also erlauben, mitunter groß zu denken oder erlauben, Bestehendes in Frage zu stellen. Da geht bei mir sehr schnell so eine Schranke runter. Ja, aber das geht nicht, weil. Ja, oder das ist auch nicht opportun, weil. Also das ist weniger eine Frage von Kapazität als mehr eine Frage von so sich selbst einschränken.
Und gibt es was, was dir helfen würde, dass da ein wenig weniger Einschränkung ist?
Ich würde spontan sagen, zwei Sachen. Das eine ist wirklich das Trainieren von Mut, also einfach machen, wie es jetzt auch in unserem Projekt ist. Und da merke ich, da ist mein Bewegungsspielraum wird da schon immer größer. Ja, also ich bin viel öfters in der Situation, dass ich sage, einfach machen, so, wir machen das jetzt einfach. Da merke ich, wie die Erfahrung und dieses schon mal über diese eigene vermeintliche Grenze gegangen zu sein, unheimlich hilfreich ist. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist einfach wirklich, es gemeinsam zu machen. Also ich finde es unheimlich bestärkend, jegliches Projekt, ja, sei es jetzt unseres Projekt oder andere Sachen, einfach gemeinsam zu machen. Das finde ich, es macht einfach mehr Spaß oder ist auch eine Bestärkung einfach meiner Seite.
Was würdet ihr euch, also was würdet ihr, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet für The Tribe Collective, für eure kreative Weiterentwicklung dieser Plattform? Da sind jetzt einige Hörerinnen da draußen und ich bin hier. Was wünscht ihr euch? Wie kann man euch am besten unterstützen?
Naja, man kann es auf jeden Fall unterstützen, indem man sich anschließt, also wenn man ähnliche Themen hat. Also uns geht es im Grunde um Wachstum. Und unser Wunsch ist, möglichst viele Leute zu erreichen, die ähnlich gepolt sind, nicht unsere Meinung haben, ja, darum geht es gar nicht, aber ähnlich gepolt sind, also die Bock haben zu verändern, die auch Lust haben zu helfen, die auch Lust haben, über ihre eigenen Bedürfnisse hinaus manchmal Input zu geben, ja, einfach weil jemand anders ein Thema hat, wo man vielleicht fachlich in der Lage ist zu helfen oder wo man selber mal in der Lage war oder wo man jemanden kennt, der mal in der gleichen Lage war. Und das dann wirklich in der großen Dimension. Je mehr Eltern wir haben und je mehr Eltern sich zusammentun, desto mehr Wissen haben wir, desto mehr Kraft haben wir, und das ist letztlich auch der Grundgedanke also von The Tribe Collective. Und unser Wunsch ist schnell und groß und dann viel bewirken und dann bis hin zu grenzenlos bewirken. Also, dass man wirklich eine Art, ich nehme es jetzt mal in den Mund, das Wort Lobbyarbeit machen kann, als Lobby für Eltern, dass einem jemand zuhört und sich das anhört und uns ernst nimmt. Und auch wenn Melanie und ich mal ältere Kinder haben, dann werden wir da trotzdem hinstehen und sagen, wir wissen, wie es ist, wenn man jüngere Kinder hat. Und die Probleme hören ja auch nicht auf.
Möchtest du was ergänzen, Melanie, oder bist du fein mit Rebeccas Ausführungen?
Ich bin fein mit der Antwort. Ich würde noch eins ergänzen, dass wir haben immer so ein Dokument, ja, dass wir über uns und unser Projekt, dass wir an Experten schicken, die wir einladen, bei uns zu sprechen. Und ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber wir sagen immer, wann ist The Tribe Collective erfolgreich? Und wir sagen im Kleinen, wenn es jedem und jeder Einzelnen einfach hilft, den Alltag oder die Lebenssituation einfacher und leichter zu gestalten. Also wenn da Input generiert wird, der mir wirklich einen Mehrwert bietet für mich und mein Leben. Und im Großen, wenn wir es schaffen, für Eltern und deren Bedürfnisse eine laute Stimme zu sein. Also was Rebecca gerade beschrieben hat mit Lobby. Und dazu brauchen wir ja definitiv noch mehr Menschen, die sich uns anschließen, die Bock haben, hier zu gestalten. Aber wenn wir die zwei Ziele auf kleiner und auf größerer Ebene erreichen, dann wären wir schon sehr happy. Dann
Auf jeden Fall.
möchten wir gerne hier mit unserem Projekt auf jeden Fall.
Ja, ich bin mir total sicher, dass ihr das schafft. Auf jeden Fall. Und ich werde in den Shownotes eure Kontaktdaten hinterlassen und alle, die Interesse haben, euch zu kontaktieren und vielleicht Fragen an euch haben oder mitmachen wollen, die können dann über diesen Link zu euch finden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für das tolle Gespräch. Es wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein. Ich werde das beobachten, was ihr macht. Und ja, ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
Vielen
Vielen,
Dank.
vielen Dank.
Vielen Dank, Jutta. Vielen Dank an all diejenigen, die uns jetzt hier zugehört haben. Und auch wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Mal schauen, wo wir dann stehen.
Genau. Bis
Okay.
bald.
Ja. Bis bald.